Deutschlandfunk.
Seid gegrüßt und herzlich willkommen im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. In der Raumfahrt, da tut sich zurzeit so einiges. Das gilt nicht nur für so aufregende Ereignisse wie die bemannte Mondumrundung der Artemis-2-Mission vor kurzem. Auch bei den Satelliten tut sich viel. Wir schicken nämlich immer mehr und mehr davon in den Weltraum. Warum? Weil sie viel möglich machen hier auf der Erde. Kommunizieren, navigieren, beobachten. Aber es ist auch ein Problem, dass es jetzt so viele Satelliten und menschengemachtes Material im Weltraum gibt.
Dürfen wir die obere Atmosphäre wirklich zu einer Müllhalde machen? Dieser Platz im Weltraum, das ist für mich eine natürliche Ressource. Und es wird eng da oben. Eng bedeutet auch, dass wir viele Objekte dort haben, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das sind Bruchstücke. Da fliegen ungefähr 140 Millionen Teilchen herum, die so einen Durchmesser haben von einem Millimeter. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man eventuell den erdnahen Weltraum gar nicht mehr nutzen kann.
Schon jetzt gibt es so viel Müll, so viel Weltraumschrott in unserer Atmosphäre, dass es langsam gefährlich wird. Und zwar nicht nur für die Raumfahrt. Wir müssen uns deshalb kümmern um unsere obere Erdatmosphäre. Das sagt unser heutiger Redner Karl-Heinz Glasmeier. Er ist Geophysiker und forscht zu planetaren Magnetfeldern und Plasmen im Weltraum. Seine Magnetfeldmessinstrumente wurden übrigens auf vielen Weltraummissionen genutzt und er war selbst in leitender Funktion an NASA- und ESA-Missionen beteiligt. Ein Thema, das Karl-Heinz Glasmeier besonders beschäftigt, ist die nachhaltige Raumfahrt und darum geht es in seinem Vortrag. Die obere Erdatmosphäre, sagt er, gehört heute mit zu unserer Umwelt und wir müssen sie schützen. Das heißt, wir müssen den Platz dort oben sauber halten und es bedeutet auch, wir müssen viel mehr erforschen, was eigentlich genau passiert, wenn zum Beispiel ein Satellit verglüht, welche Stoffe dabei in der Atmosphäre entstehen, wie lange sie dort verbleiben und wie sich das auf die Erde und ihr Klima auswirkt. All das erklärt Karl-Heinz Glasmeier jetzt in seinem Vortrag. Er hat den Titel »Zwischen Himmel und Erde – Raumfahrt, Atmosphäre und Nachhaltigkeit«. Gehalten hat er ihn am 18. Februar 2026 in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale.
Was Sie hier sehen, ist eigentlich ein für mich untypisches Bild. Sie sehen, die Raketen fliegen nach unten. Ich liebe es eigentlich, wenn sie nach oben gehen und das ist eigentlich in der Raumfahrt das Übliche. Aber das Bild soll auch so ein bisschen symbolisieren, um was es mir heute geht. Denn wir müssen davon ausgehen, dass sehr, sehr viele, Zehntausende, vielleicht sogar Millionen von Satelliten und auch Oberstufen von Raketen nicht nach oben gehen, sondern gezielt nach unten gebracht werden. Und ich fange mal mit einem zweiten Bild an. Als meine eigenen Kinder und meine Enkelkinder aus dem Alter heraus waren, wo ich sie abends in den Schlaf singen musste, habe ich dann angefangen, mit ihnen Sterne zu zählen. Und Sie sehen hier so ein schönes Sternbild, den Nachthimmel. Und Sie können ja selber mal später anfangen zu zählen. Also 5000 sind es etwa, die man identifizieren kann. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich nicht selber gezählt, sondern ich habe das mit ChatGPT mal. Ich bin so bis 500 gekommen und dann wurde es ein bisschen zu langweilig. Aber das ist eine schöne Beschäftigung, die man mit seinen Kindern oder Enkelkindern auch machen kann. Man kann da wunderschön den Zahlenraum sozusagen erproben, den sie beherrschen. Und da ist natürlich nach oben, sowohl bei den Kindern als auch bei den Sternen, eigentlich keine Grenze gesetzt. Denn es ist so, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir zukünftig wesentlich mehr Sterne am Nachthimmel sehen, ungewollterweise am Nachthimmel sehen. Und Sie sehen hier ein Bild aus dem wunderbaren Planetarium in Halle, was man mir dort zur Verfügung gestellt hat. Sie sehen hier so eine Spur, das ist ein neuer Stern, der auf diesem Bild zu sehen ist. Und das ist ein Satellit. Das ist eigentlich das, was Astronominnen und Astronomen eigentlich nicht so gerne möchten. Hier sehen Sie einen Satelliten über den Nachthimmel fahren. Aber wenn Sie das so ein bisschen intensiver betreiben, dann kann das durchaus so aussehen. Sie sehen hier oben M51, die sogenannte Whirlpool-Galaxie. Und diese Spuren, die Sie hier sehen, das sind alles Satelliten, die über Braunschweig, das Bild ist über Braunschweig aufgenommen, die über Braunschweig hinwegfliegen. Ich muss jetzt fairerweise sagen, das ist die Belichtungszeit hier, die ist 6 Stunden gewesen. Das erste Bild, was Sie gesehen haben, das ist momentan. Aber wenn Sie länger beobachten wollen und zum Beispiel so eine Galaxie genau anschauen wollen, dann wollen sie länger belichten, sie wollen das Bild schärfer sehen und dann sehen sie, wir haben ein echtes Problem mit den künstlichen Satelliten, mit den neuen Sternen sozusagen, die wir dort am Nachthimmel sehen können. Aber wie gesagt, es sind 6 Stunden Belichtungszeit, da sehen Sie sehr, sehr viel. Sie können sich selber mal den Spaß machen und rausgehen, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird und schauen sich den Nachthimmel an, können sich vorher im Internet informieren, dann sehen Sie plötzlich so Pearl of the Strings, so Satelliten vorbeifliegen, das sind dann alles Satelliten von Elon Musk. Machen Sie das ruhig mal, um sich klarzumachen, was hier jetzt überhaupt am Nachthimmel passiert. Man muss sich klar machen, dass diese zunehmende Präsenz von uns Menschen im Weltraum, die hat dazu geführt, dass der erdnahe Weltraum, und wir reden so um Höhen um 800 Kilometer herum, das ist Teil unserer Umwelt geworden. Das ist mir ganz wichtig, nicht? Die Umwelt ist nicht nur hier, da wo wir Geos so sind, sondern Umwelt ist auch da oben seit etwa 50, 60 Jahren. Und wir müssen uns auch klar machen, dass Umwelt auch immer bedeutet, dass wir ein Ökosystem betrachten müssen, in dem wir uns selber befinden, in dem wir uns selber bewegen. Sie sehen hier ein wunderschönes Bild, viele Satelliten, es sind die GPS-Satelliten, auf die wir alle nicht verzichten wollen. Ich bin heute auch mit GPS, leider musste ich mit dem Auto kommen, weil die Bahn mal wieder nicht funktionierte. Da nutzt man GPS, wir haben die ganzen Kommunikationssatelliten, in der Rüstung spielen sie zunehmend eine Rolle. Sie wissen aus dem Ukraine-Krieg, Starlink ist so ein System, was sowohl von der Ukraine als auch von Russen benutzt wird. Sie können überall auf der Erdoberfläche solche großen Parabolantennen sehen, um die Signale von diesen Satelliten, die wir dort hochgeschickt haben, aufzunehmen, die wir technisch nutzen. Sehr viele von diesen Satelliten sind Erdbeobachtungssatelliten zum Beispiel oder Satelliten, die uns in anderer Hinsicht wissenschaftlich etwas sagen über unsere Erdatmosphäre und über die Klimaentwicklung. Also es gibt sehr, sehr viele Aspekte, wo dieser erdnahe Weltraum im positiven Sinne von uns Menschen auch benutzt wird. Das heißt, es ist wirklich Teil unseres Ökosystems geworden. Schauen wir uns mal an, was das ökonomisch bedeutet. Der Bundeshaushalt für dieses Jahr, der liegt etwa bei 524 Milliarden Euro. Und im letzten Jahr hat die Raumfahrtökonomie global etwa 500 Milliarden Euro umgesetzt. Das heißt, die globale Raumfahrtindustrie, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir das auch am Anfang nicht so klar gemacht, die hat etwa den Umfang wie der Bundeshaushalt. Und das sind signifikante Zahlen. Da hängt wirklich sehr viel Ökonomie dahinter. Und wenn man sich mal die Satellitenstarts und die Satelliten selber anschaut, dann hatten wir im letzten Jahr 330 Starts mit etwa 4.500 Satelliten. Ich wüsste Ihnen jetzt gar nicht im Moment zu sagen, ob nicht zwischenzeitlich schon wieder 1.000 oder 2.000 mehr gestartet worden sind. Das geht heute ruckzuck. Früher war jeder Satellitenstart eigentlich eine Besonderheit. Heute geht das reihum fast täglich. Ein besonderer Entrepreneur an dieser Stelle ist die Firma SpaceX. Die haben 108 Starts gehabt mit mehr als 800 Satelliten. Das zeigt nochmal, was hier ökonomisch in diesem Sektor tätig ist, in diesem nicht nur ökologisch interessanten, sondern auch ökonomisch interessanten Sektor sich alles abspielt und die Firmen überschlagen sich geradezu im Moment, wenn sie zu viel Geld haben und in ein Start-up investieren wollen, dann würde ich so eine junge Raumfahrtfirma empfehlen. Da geht wirklich ökonomisch einiges ab. Aber muss man sich fragen, was bedeutet das? Man muss sich an dieser Stelle klar machen, vor allen Dingen, wenn man den Elon Musk sieht mit seinen Unmengen von Satelliten, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, wie viel Platz ist eigentlich da oben? Und dieser Platz im Weltraum, das ist für mich eine natürliche Ressource. In dem Sinne nicht, dass sie da etwas abpflücken oder so etwas, wie sie auf einem Feld irgendwie Getreide ernten, sondern es ist einfach der Platz, das ist die natürliche Ressource, der Platz und es wird eng da oben. Und man muss eigentlich den erdnahen Weltraum als eine globale Allmende betrachten. Und ich zeige hier einfach nur mal das Beispiel, das Logo der African Space Agency, die vor 2 Jahren gegründet worden ist. Dann denkt man auch erst, ja, African Space Agency, wir haben doch nur die NASA und die ESA und die JAXA wurden erwähnt. Aber es sind überall auf der Welt, gibt es sehr viele Länder, sehr viele nationale Ökonomien, die ein großes Interesse haben, in diesen Weltraum vorzudringen. Und man muss sich wirklich jetzt klar machen, das ist globale Allmende und die gehört nicht einfach nur einem Elon Musk und seiner eigenen Firma. Es wird also eng da oben. Einige von Ihnen kennen vielleicht oder haben eine Erinnerung an dieses Bild. Es ist eine Adaption, ich sage bewusst Adaption, weil ich das Copyright nicht bekommen habe an den Film Gravity, der vor 10, 12 Jahren in den Kinos lief mit Sandra Bullock als Protagonistin. Wen noch nicht gesehen hat, Sie müssen ihn anschauen. Es gibt keinen schöneren Film, sowohl von der schauspielerischen Leistung her, als auch von der Darstellung der beiden Protagonisten. Es wird eng. Es wird wirklich eng. Und eng bedeutet auch, dass wir viele Objekte dort haben, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das sind Bruchstücke. Im Englischen sagt man Space Debris. Im Deutschen würde ich sagen Weltraumschrott mit der Betonung auf Schrott, weil es auch Ideen gibt, eventuell diese Teile, die dort rumfliegen, die wieder zu verwenden, neue Satelliten daraus zu bauen. Und das ist ja typisch für den Schrott. Es wird also echt eng da oben. Die Enge sehen Sie sehr deutlich an diesem Bild von meinem Kollegen Carsten Wiedemann in Braunschweig, ein Experte für Space Debris, Weltraumschrott. Sie sehen hier unsere schöne Erde und das ist der Orbit so um 800 Kilometer. Ja, da können Sie jetzt hingehen. Da fliegen ungefähr 140 Millionen Teilchen herum, die so einen Durchmesser haben von einem Millimeter. Dann könnte man sagen, na ja, so ein Millimeter ist nicht viel. Aber die fliegen dort mit 6, 7 Kilometer pro Sekunde. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass auf Sie ein Stecknadelkopf zufliegt, mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde, dann finden Sie das gar nicht so lustig, da passiert einiges. Und man kann aber jetzt runtergehen von der Größe her, kommt gleich noch in einer Grafik drauf zurück. Dieses Problem des Weltraumschrotts, das ist bekannt und das ist sicherlich seit vielen Jahren bekannt. Und da ist die Weltraumindustrie, die Raumfahrtindustrie ist sehr daran interessiert, dieses Schrottproblem zu lösen. Denn wenn man das sich entwickeln lässt, das nennt man Kessler-Syndrom, dann stoßen diese Teilchen, die dort rumfliegen, wieder. Zum Teil desintegrieren sie dann, es gibt neue Teilchen, die herumfliegen. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man eventuell den erdnahen Weltraum gar nicht mehr nutzen kann. Das heißt, wenn Elon Musk nicht irgendetwas tut, dann kann er in vielleicht 2, 3 Jahren den Orbit gar nicht mehr nutzen. Das heißt, da gibt es ein sehr, sehr großes Interesse, das technologisch in den Griff zu bekommen. 2 Überlegungen gibt es da. Einmal kann man die Schrottteilchen runterbringen auf die Erde. Und das andere ist, dass man aber alle funktionierenden Satelliten, dass man auch von denen fordert, dass sie wieder zur Erde zurückkommen. Und das ist nicht so ganz unproblematisch, wie wir eigentlich meinen. Vor 2 Wochen, man schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ich habe gedacht, ich gucke jeden Morgen Space News. Und manchmal sind da interessante Dinge drin, aber das hat mich einfach umgehauen. Da will Herr Musk und seine Leute, ist ja nicht Herr Musk, wir reden immer von Herrn Musk, aber letztlich sind es ja exzellente Ingenieurinnen und Ingenieure von der NASA und woanders her abgeworben. Die wollen 1 Million Satelliten in den Erdorbit bringen. 1 Million Satelliten. Das ist unglaublich. Wenn Sie mit einem Start vielleicht 100 Satelliten hochbringen, dann können Sie sich schnell überlegen, dann brauchen Sie 10.000 Starts, um diese Menge von Satelliten nach oben zu bringen. Das erinnert mich so ein bisschen eigentlich an den Turmbau zu Babel. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt passieren wird. Aber hier ist es so, dass Herr Musk einen Antrag gestellt hat oder seine Firma, die Genehmigung, die Funkverbindung aufbauen zu können zwischen dieser Zahl von 1 Million. Denn das ist das große Problem. Wenn Sie da 1 Million Satelliten haben, müssen Sie mit denen kommunizieren. Und die Nachrichtentechniker unter Ihnen, die wissen, das ist gar nicht so einfach. Aber deswegen gibt es internationale Organisationen, die zum Beispiel die ITU, International Telecommunication Union, wo man solche Anträge auch stellen muss. 1 Million Satelliten. Man ist einfach nur sprachlos, was da auf uns zukommen kann. 31. Januar diesen Jahres. So, warum ist das eventuell ein Problem? Ich spreche immer von der technischen Lebensdauer so eines Satelliten. Die Lebensdauer, die tatsächliche, die physikalische, die hängt davon ab, in welcher Höhe der Satellit fliegt und wie stark er durch atmosphärische Gase beeinflusst wird in seiner Bahnbewegung. Aber technisch bedeutet, dass Sie in der Regel nach 5 Jahren so einen Satelliten, dass Sie den wieder runterbringen wollen. Und natürlich müssen Sie ihn runterbringen, weil Sie ja nicht diese Cloud, diese Wolke mit Schrott, die wollen Sie nicht vergrößern, weil dann ist irgendwann mal der Ofen aus. Also ist die Vorgabe, dass Sie alle diese Satelliten, 1 Million müsste Herr Elon Musk dann in die Erdatmosphäre verbringen. 1 Million Satelliten in die Erdatmosphäre. Und das führt uns auf die Situation, dass man eigentlich jährlich 20.000, aber Sie können die Zahl dann auch ein bisschen durchaus nach oben skalieren. Also Zehntausende von Satelliten müssten jährlich in die obere Atmosphäre verbracht werden. Und wenn Sie dann Leute mal fragen, ja und, sagen die, wieso, da oben ist doch jede Menge Platz. Und das ist das Problem, was bedeutet das eigentlich? Können wir das eigentlich verantworten, so etwas zu machen? Und ja, wir können die Satelliten dahin bringen, nicht? Das ist das Positive. Ich bin immer wieder fasziniert, was wir technologisch alles können. Und das ist ja auch das Positive. Nicht, wenn wir einen negativen Effekt sehen, können wir auch genau schauen, gibt es nicht auch eine positive Möglichkeit, diesem Problem aus dem Wege zu gehen. Wenn ich mich so erinnere, was wir in den letzten 50 Jahren ökologisch auf diesem Planeten geschafft haben, ist das schon enorm. Ich weiß zum Beispiel, die Emscher im Ruhrgebiet, das war vor 50 Jahren noch eine Kloake. Mittlerweile können sie da wieder baden. Also hier steckt auch sehr viel Hoffnung da drin, dass man mit Technik was machen kann. Aber die Frage ist, dürfen wir das? Diese großen Mengen von Satelliten nach oben bringen und anschließend in die Erdatmosphäre sozusagen runterzubringen, dürfen wir die obere Atmosphäre wirklich zu einer Müllhalde machen? Und was bedeutet das überhaupt? Nicht, wenn Sie irgendwo einen Zigarettenstummel hinschmeißen, na ja, Gott, tritt einer drüber, passiert nichts. Aber wenn Sie mal auf so einem Autobahnparkplatz sind, dann sehen Sie überall, das wird schon zum Problem, das häuft sich dann. Also die Zahl spielt hier eine große Rolle. Man muss sich wirklich fragen, dürfen wir das? Diese Frage haben sich Leonard Schulz, ein Doktorand von mir, vor einigen Jahren haben wir uns die gestellt. Wir wurden so ein bisschen provoziert. Wir haben einfach mal gefragt im Kollegenkreis, wie ist denn das eigentlich, spielt das eine Rolle? Und die allgemeine Meinung war, nee, das spielt keine Rolle. Das ist ja nicht so ganz viel. Und dann hat sich Leonard Schulz mal hingesetzt, hat eine Metastudie gemacht und hat gezählt und hat geforscht. Und wir haben veröffentlicht eine Arbeit über die Frage, wie groß sind die anthropogenen eingebrachten Materialien in die obere Atmosphäre im Vergleich zu den natürlich eingebrachten? Und das Ergebnis war für uns eigentlich sehr überraschend. Wir haben natürlich nicht nur den gegenwärtigen Status oder vor 4 Jahren genommen, sondern auch extrapoliert und Szenarien uns angeschaut. Und das Ergebnis ist eigentlich ganz beeindruckend. Ich gehe mal rein in die natürlich eingebrachten Materialien, spektakulär. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, ist der Meteor von Chelyabinsk gewesen, 2013. Das ist so ein Maximalevent, da sind 10.000 Tonnen Material in einem runtergekommen. Aber normalerweise kleinere Mengen, kleinere Teilchen, die runterkommen, das nehmen wir dann als Sternschnuppen wahr. Kann man dann wunderschön mit den Enkelkindern auch sich anschauen, wenn man Glück hat, wenn die Perseiden kommen oder so. Und das ist der natürliche Eintrag. Und den kann man sich jetzt mal anschauen. Und Sie sehen, relativ selten treten hier solche Ereignisse auf, wie das Chelyabinsk-Ereignis, dass sie wirklich Tausende von Tonnen auf einmal reinbringen. Die große Teile der Materie, die wir reinbringen, die steckt in diesem Teil. Das sind Staubpartikel, das können dann irgendwelche Überreste sein von einem Kometen oder von einem ausgebrannten Asteroiden. Wir bewegen uns dadurch. Und das kann man jetzt mal aufaddieren und sich anschauen, wie viel Masse ist das. Und das sind so zwischen 10 und 20 Kilotonnen pro Jahr. Das ist zunächst eine kleine Zahl, aber ich komme auf die Zahl nochmal wieder zurück. Das ist das, was natürlich angeliefert wird. Und gegen diese Zahl, meine ich, müssen wir setzen die Zahl für das anthropogene Material. Ich bin der Meinung, immer dann, wenn wir Menschen etwas machen, was vergleichbar ist mit dem, was die Natur machen kann, müssen wir anfangen, darüber nachzudenken. Dann wird es irgendwo doch interessant, wissenschaftlich, aber auch von der Fragestellung her. Unsere zunehmende Präsenz im LEO. Wir haben die ersten Satelliten 58 gehabt. Hier sehen Sie die Zeitreihe. Das ist die Anzahl der Objekte im erdnahen Orbit. Und damit meine ich jetzt nicht nur Satelliten, sondern auch Objekte, die größer sind als 10 Zentimeter. Und dann haben Sie hier eine deutlich zunehmende Zahl. Das hier ist ein Ereignis, wenn ich recht erinnere, da haben chinesische Militärs einen ihrer eigenen Satelliten zerschossen, um mal zu gucken, können sie nicht Krieg im Weltraum führen. Das führt sofort dazu, dass sie Unmengen neuer, kleinerer Teilchen dort erzeugen. Wenn sie ein Objekt haben, irgendwie Meter mal Meter mal Meter und zerschießen das, dann erzeugen sie sofort 100 Teilchen, die einen Durchmesser haben, eine Skala haben von 10 Zentimetern. Das hier oben, dieser fast exponentielle Anstieg, das ist hauptsächlich SpaceX, also Elon Musk und andere Aktivitäten. Und ja, wir haben heute etwa 25.000 Objekte im Weltraum. Die werden zum Teil monitort, was sehr gut ist. Man muss diese Teilchen muss man monitoren, wenn sie ein Objekt haben, was 10 Zentimeter groß ist und das bewegt sich auf sie zu mit 5 Kilometern pro Sekunde, dann macht die Raumstation tunlichst ein Ausweichmanöver. Und wir wissen eigentlich von vielen Satelliten, dass man ständig Ausweichmanöver fliegen muss, damit es nicht zu Kollisionen kommt und zu Zerstörungen von solchen Satelliten. Also es ist wirklich eng dort und wir sind wirklich präsent so da oben. Mich erinnert das so ein bisschen so an die Situation mit dem Straßenverkehr. Die erste deutsche Straßenverkehrsordnung hat es, glaube ich, so um 1930 gegeben, weil man plötzlich feststellte, es gibt zu viele Autos und die stoßen miteinander und man muss irgendwie regeln, wer hat Vorfahrt und so weiter. Und das ist eigentlich auch ein schönes historisches Beispiel, wo wir drüber nachdenken können, ob wir hier nicht Regulatorik brauchen. 25.000 Objekte dieser Größenordnung ist schon eine gigantische Zahl. Was passiert eigentlich, wenn so ein Objekt, so ein Satellit wieder eintritt in die Erdatmosphäre? Hier sehen Sie den Hayabusa-Satelliten. Der ist am 13. Juni 2010, ist der bewusst wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Das ist natürlich wunderbar, das ist ein Spektakel. Ich würde es gerne mal miterleben bei irgendeinem der Satelliten. Das ist einfach fantastisch, das im Himmel zu sehen. Aber es hat natürlich auch seine Nachteile. Denn wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten Jahren jährlich 8.000 bis 10.000 Tonnen Raumfahrtmaterial in der oberen Atmosphäre verglühen. Und dieses Verglühen habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, weil das so ein bisschen verharmlosend klingt. Nicht so eine Sternschnuppe ist ja nett, ne? Die glüht da oben und darf man sich was wünschen, man darf nicht drüber erzählen. Aber Verglühen ist verharmlosend. Wir wissen nicht so richtig, was genau beim Wiedereintritt passiert. Natürlich zerlegt sich so ein Objekt. Ablation spielt da eine große Rolle. Es werden viele, viele kleine Teilchen entstehen, es werden Aerosole entstehen. Geht in die Gasphase rüber, es wird Material geschmolzen. Es gibt natürlich gute Vorstellungen darüber, aber sehr, sehr viele Fragestellungen, die man dahinter setzen muss. Wie geht wirklich so ein Objekt, wie zerlegt sich das selber? Auch da gibt es Forschungsbedarf und Untersuchungsbedarf. Aber wie gesagt, der Begriff Verglühen ist etwas verharmlosend. Da passiert viel, viel mehr und das sollte man sich anschauen. Ja, als ich das meiner Frau erzählt habe, sagt sie, ja, 10.000 Tonnen, das ist ja gar nicht so viel. Kann das wirklich Sünde sein, dass wir das alles reinbringen in die Atmosphäre? Und das ist eine gute Frage. Sie sehen hier so einen Kubus 15 mal 15 mal 15 Meter. Wenn Sie den mit Sand füllen, dann sind das ungefähr diese 10.000 Tonnen, die da jährlich reingehen. Und könnte man sagen, na ja, 15 Meter, das geht hier gerade so rein. Man muss aber vorsichtig sein. Denn die Atmosphäre, wo sie dieses Material hinbringen, da gibt es drei Effekte, die wir uns anschauen müssen. Da ist zum einen die Anreicherung von Material, da gehe ich gleich etwas genauer drauf rein. Dann die Frage des Transports dieser Materialien und Verdichtungen. Und der dritte Prozess, den dritte Effekt, den ich anspreche, das sind katalytische Prozesse. Und ich darf ganz kurz, weil ich nicht voraussetze, dass jeder von Ihnen den Aufbau der Atmosphäre auch kennt. Wir leben hier unten in der sogenannten Troposphäre. Wenn ich höre, dass wir eine Erderwärmung haben, dann werde ich mal ganz nervös. Die Erde wird nämlich als Planet immer kälter. Unser eigentliches Problem ist die Zunahme der Temperatur in der Troposphäre. Das ist unser Lebensbereich hier. Dann daran schließt sich an die Stratosphäre. Dann kommt die sogenannte, oberhalb von 50 Kilometern etwa, die sogenannte Mesosphäre. Und in diesem Bereich hier, da findet das sogenannte Verglühen all dieser zukünftigen Satelliten und Stücke an. Und dann schließt sich die Thermosphäre hier an. Und Sie sehen, von der Troposphäre als ursprünglicher Lebensraum wird mittlerweile die Mesosphäre auch aus meiner Sicht unser Lebensraum. Und da muss man sich sauber und besser mit auseinandersetzen. Anreicherung. Ich bin mal hingegangen und es gibt sehr, sehr gute Literatur also ist praktisch Standard. Man kann ausrechnen, wie lange braucht dann so ein kleines Teilchen, ein Mikrometer groß, wenn es da auf 80 Kilometer eingebracht wird in die Atmosphäre. Das fällt nicht sofort runter. Wenn ich den Pointer jetzt loslasse, fällt er sofort runter. Aber wenn ich oben in 100 Kilometern Höhe oder 80 Kilometer Höhe ein Mikrometer großes Teilchen reinbringe, dann fällt das nicht auf die Erde. Das ist eine häufig mir gestellte Frage. Ja, das Material sinkt doch alles auf der Erde und dann haben wir Ozeane und das kann alles nicht so schlimm sein. Ich habe hier mal berechnet, nehmen wir mal hier so ein Zehntel Mikrometer Teilchen. Wenn Sie das erzeugt haben durch das sogenannte Verglühen, dann bleibt das 5 Jahre da oben. Das heißt, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir 20.000 oder 50.000 pro Jahr da reinbringen und wenn die ganzen Partikel, die dabei entstehen, nicht alle absinken, dann reichern die sich da oben an. Und das ist ein wichtiger Effekt. Muss man sich klar machen, dass wir dort ein Sammelbecken zum Beispiel haben. Nicht, das ist so wie mit der Zigarettenkippe. Wenn einer die fallen lässt und dann kommt sofort einer und fegt die auf, dann ist das kein Problem. Aber wenn das 8 Wochen dauert, dann sieht das nicht so gut aus auf den Autobahnparkplätzen. Also das ist die Frage der Sedimentationszeiten und der damit verbundenen Anreicherung. Mit der müssen wir uns, glaube ich, noch etwas genauer auseinandersetzen und müssen die als Sammeleffekt sozusagen auch berücksichtigen. Ein anderer, ich bleibe mal bei Wilhelm Hai, bei dem Kinderlied, weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt. Wichtig ist jetzt auch zu verstehen, was passiert mit all diesen Materialien in der Atmosphäre. Wir kennen in der Atmosphäre natürlich am Boden alle Winde und wir kennen auch die großen Windsysteme in der Atmosphäre. Das sind hier zum Beispiel die Hadley-Zellen, nicht über dem Äquator ist es warm, da steigt die Luft auf und bildet solche Konvektionszellen im Wesentlichen in der Troposphäre. Das geht in der unteren Stratosphäre weiter, aber in der Mesosphäre gibt es ganz andere Verhältnisse. In der Mesosphäre haben Sie oftmals den Effekt, dass das ganze Material, was Sie dort einbringen, das wird transportiert in die winterliche polare Region und sinkt gleichzeitig ab, geht also in die Stratosphäre in größere Tiefen runter. Das heißt, Sie bringen Material in den Winterpol, in den Bereich des Winterpols und gleichzeitig aus Höhen von, sagen wir, 70 Kilometer runter auf 20 Kilometer. Und damit haben Sie auch wieder einen Anreicherungseffekt. Sie verteilen das Ganze in der Mesosphäre und dann wird alles gebracht in die tieferen Höhen. Der Effekt, den Sie dort haben, allein geometrisch, der liegt so, je nachdem, wie man das rechnet, ich würde mal sagen, beim Faktor 50. Das heißt, wenn Sie 10.000 Tonnen einbringen, dann kann das sein, dass nach einer gewissen Zeit das 50-fache in der winterlichen polaren Atmosphäre auftauchen kann. Und das ist schon eine signifikante Verdichtung. Wir reden dann nicht mehr über 100, über 10 Kilotonnen, sondern über 500 Kilotonnen. Das ist dann eine ganz andere Nummer auch. Und das ist einer der Effekte, den wir allerdings noch nicht genau verstehen, weil man sich genau anschauen muss, wie werden jetzt diese kleinen Teilchen, wie werden die transportiert? Was passiert da? Wie ist das mit Turbulenz und so weiter? Natürlich gibt es da schon Vorstellungen, auch gute Vorstellungen, aber auch das ist ein Bereich, wo ich sagen würde, dass man dort weitere Forschung braucht vor diesem besonderen Aspekt, den ich hier ansprechen möchte. So, gehen wir mal weiter. Ja, Hypothesen gilt es zu testen. Das haben nicht wir gemacht, der Leonard Schulz, sondern ein Kollege von uns aus dem NOAA in Boulder in den Vereinigten Staaten. Und die haben die Möglichkeit, mit einem Höhenflugzeug in diese polare Stratosphäre einzudringen, können in Höhen von 20 Kilometer messen, können dort Teilchen aufsammeln mit so einem Flugzeug. Und was Daniel Murphy herausgefunden hat, sehen Sie hier. Das ist spektakulär, sicherlich getriggert durch unsere Arbeit. Wir hören so viel Negatives im Moment über die USA. Ich will mal den Daniel Murphy hier herausstreichen als Beispiel für wissenschaftliche Fairness. Der hat unsere Arbeit gelesen, hat dann gesagt, wir fliegen da mal hin, wir können das und wir messen das. Und der hat uns, bevor er überhaupt seine Arbeit eingereicht hat, hat er sie uns vorgelegt und hat gesagt, habe ich das alles richtig verstanden? Das finde ich ein Musterbeispiel für wissenschaftliche Fairness. Wir hatten also wirklich die Möglichkeit, da zu kommentieren und arbeiten heute auch enger mit ihm zusammen. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier ein Massenspektrum. Was er also machen kann, ist, er kann Aerosole, Teilchen aufsammeln, kann die zerlegen und kann die massenspektroskopisch untersuchen. Und Sie sehen hier oben im oberen Bild das Massenspektrum natürlicher Partikel, also im Wesentlichen Material meteoritischen Ursprungs. Und Sie sehen, Sie haben hier sehr viel Eisen insbesondere auch. Das ist das sogenannte Massenspektrum, was Sie dort sehen. Jetzt nicht in absoluten Größen, sondern einfach in der, gemessen an der Stärke des Detektorsignals. Das hier ist das Spektrum mit Beiträgen aus wiedereintretenden Objekten. Da sehen Sie jetzt zum Beispiel hier Hafnium. Hafnium kommt praktisch gar nicht vor in natürlichem Material, sondern das sind Materialien, die von den Satelliten herrühren, die dann da wieder eintreten. Sie sehen aber auch hier zum Beispiel jede Menge von Aluminium, die dort auftreten, die wir sonst kaum in dem natürlichen Spektrum haben. Und Aluminium ist ein ganz interessantes Element und ist natürlich leicht. Man wird es gerne verwenden in der Raumfahrt, weil man ja keine großen Massen hochbringen will, sondern Aluminium ist sicherlich eines der Materialien der Wahl. Aber Aluminium ist ein sehr unedles Material, das reagiert sehr schnell. Und da muss man sich jetzt überlegen, was passiert mit diesem Aluminium. Und dieses Aluminium, das reagiert sehr schnell mit Sauerstoff und bildet dann Aluminiumoxide. Und an den Oberflächen dieser Aluminiumoxide können Sie jetzt durch eine katalytische Reaktion in der polaren Atmosphäre können Sie jetzt Chlormoleküle erzeugen. Wir haben in der Atmosphäre sogenannte Reservoirgase, in denen Chlor gebunden ist. Die machen dort eigentlich kein Problem. Wenn Sie aber in diese Reservoirgase eingreifen durch zum Beispiel so eine Reaktion an Aluminiumoxidoberflächen, dann können Sie, wie gesagt, Salpetersäure und Chlormoleküle erzeugen. Und Chlor wollen Sie eigentlich überhaupt nicht haben dort oben in der Stratosphäre. Sie erinnern sich alle an das Ozonloch. Sie sehen hier das Ozonloch, wie es zurzeit ungefähr aussieht über dem Südpol. Das Blaue ist das Ozonloch, das im Moment keine irgendwie großen Ängste hervorrufen sollte. Wir haben durch koordinierte internationale Aktivitäten, flankiert durch wissenschaftliche Erkenntnis, Paul Crutzen zum Beispiel, erreichen können, dass die Fluorkohlenwasserstoffproduktion und das Einbringen in die Atmosphäre deutlich zurückgegangen sind, sodass auch die Schädigungen durch der Ozonschicht da nicht von betroffen sind. Aber schauen wir uns mal an, was Chlor macht. Sie haben hier so ein Chlormolekül, dann tun Sie Licht dazu und dann bekommen Sie zwei Chloratome. So ein Chloratom, das reagiert mit Ozon, was Sie eigentlich brauchen, um die entsprechende Strahlung abzuhalten. Dann haben Sie ein Chloroxid und O2 wieder. Dieses Chloroxid, das verbindet sich wieder mit einem Sauerstoffatom. Dann haben Sie wieder hier Chlor und O2 und so geht dieser ganze Zyklus weiter. Und diesen Zyklus, der kann sich 100.000-fach wiederholen. Das heißt, Sie haben zwei katalytische Prozesse. Einmal die Reaktion der Reservoirgase, eventuell an den Oberflächen von Aluminiumoxid. Und dann daraus entstehen Chlor, das eventuell auch eine Störung der Ozonschicht hervorbringen kann. Ich bin kein Atmosphärenchemiker und ich muss einfach mal sagen, als wir das Thema aufgebracht haben, es ist erstaunlich, was wir in Deutschland alles an wissenschaftlicher Kapazität haben. Sobald ich angefangen habe, darüber zu sprechen, hieß es, ja, da kann ich und da habe ich und da. Und also es ist schon toll, was wir da einfach können. Und wir müssen diesen Prozess, der erstmal ein hypothetischer Prozess ist, wir wissen, dass er chemisch natürlich passieren kann, aber wir müssen ihn natürlich hier auch verifizieren und muss genauer da reinschauen. Und das ist dieser zweite katalytische Prozess. Also das ist natürlich ein massiver Verstärkungsprozess. Also die fangen mit wenig an und können eventuell 100.000-fach diesen Zyklus wiederholen und können Ozon zerstören. Aber man sollte vorsichtig sein und da sollten wir auch wissenschaftlich vorsichtig sein. Nachdem so die Hinweise kamen, dass da Aluminium ist und diese Reaktion auch diskutiert wurde, haben Kollegen sofort ein Paper gemacht und haben darauf hingewiesen, dass eben das Ozonloch gestört werden kann. Ist eine nicht von allen akzeptierte Veröffentlichung. Da gibt es viele, viele Fragezeichen dahinter. Aber die New York Times, die hat das natürlich sofort aufgegriffen. Das ist natürlich für die Kollegen und Kolleginnen ganz nett gewesen, nicht? Auf einer New York Times vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir sollten vorsichtig sein mit vorschnellen Schüssen oder Schlüssen. Auch hier ist es erforderlich, genauer reinzugehen. Es wird sicherlich nicht nur diese eine Reaktion geben, es wird viele andere Reaktionen geben. Und die müssen wir uns anschauen. Wir haben hier ein Riesenfragezeichen. Ein Riesenfragezeichen und eine enorme Notwendigkeit, weitere Forschung auch zu machen, was das Thema natürlich wissenschaftlich ungeheuer interessant macht, nicht nur von der Anwendung her. Das heißt, wir haben eine Situation. Ich hatte jetzt ein paar Pressekontakte und der Leonhard Schulz auch. Und da wird man immer gleich gefragt, ja, müssen wir nicht aufhören mit der Raumfahrt? Das ist doch eine Katastrophe. Wir können doch nicht wieder ein neues Ozonloch und so weiter. Hin und wieder gehe ich mal segeln und ich habe da gelernt von meinen Kapitänen, wenn es irgendwo eine Wolke am Himmel ist, dann fängt man nicht gleich an zu schlottern, dass jetzt ein Gewitter kommt und so, sondern man sagt dann, ach, wir haben eine Situation. Und diese Situation, die sollte man lieber mal genauer beobachten und das ist hier auch. Und die Situation, die wir haben, ist natürlich, dass wir jede Menge metallische Elemente in die obere Atmosphäre reinbringen. Das müssen wir genauer untersuchen. Dann haben wir diese langsame Sedimentation, also die Anreicherung von solchen Materialien in der oberen Atmosphäre. Dann haben wir das von mir kurz angesprochene Problem des atmosphärischen Transportes und die Konzentration auf die winterliche polare Stratosphäre. Und dann haben wir hier diese beiden katalysebetriebenen Prozesse, die das dem Ganzen nochmal den letzten Kick eventuell geben können. Das ist die Situation, die wir haben, mit vielen Fragen versehen. Man sollte vorsichtig sein, nicht? Man sollte auch mit der Industrie dort ganz ehrlich gesagt vorsichtig sein. Ich habe von Industrievertretern auch gesagt, ach, du willst nur dazu beitragen, dass wir keine Satelliten mehr starten dürfen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, was wir eigentlich mit unserer Atmosphäre machen. Und es kann sich jetzt herausstellen, dass zum Beispiel Aluminium ein echtes Problem ist. Dann wäre die Frage, können wir das Aluminium substituieren? Gibt es andere Materialien? Frau Weidenkaff, Kollegin aus Darmstadt, ist Materialforscherin und wir werden dort auch im Rahmen einer Arbeitsgruppe darüber nachdenken, wenn es Stoffe gibt, die wirklich problematisch sind, kann man die nicht durch andere Stoffe ersetzen. Nicht? Es geht nicht darum, irgendetwas zu unterbinden, sondern wenn zu viele Autos auf den Straßen sind, dann muss man eben Regularien einführen und sich überlegen, wie kann man die Situation handhaben. Und lassen Sie mich zum letzten Bild kommen. Wenn ich dann gefragt werde, ist das nicht eine Katastrophe? Ich mag solche Katastrophenmeldungen eigentlich nicht. Und dann fällt mir ein, der gute Friedrich Hölderlin, gleich am Anfang von Patmos heißt es, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und das Rettende, das heißt für mich, unsere Fähigkeit, Wissenschaft zu machen, wissenschaftlich Dinge, Situationen zu untersuchen, da eventuell Technologie raus abzuleiten, um dieser Situation Herr zu werden. Das versuchen wir im Moment auch, in Bezug auf die Klimaproblematik, da gibt es ja jede Menge Diskussionen, E-Auto und so weiter und solche Dinge. Und ich denke, wir können eventuell bei dieser Situation, wie ich sie nenne, auch in so eine Situation kommen, wo wir mal gucken, wie können wir die Situation retten, ohne, sagen wir mal, die ökonomisch interessanten Dinge dort kaputt zu machen und zu unterdrücken. Nur wir müssen drüber reden, gemeinsam drüber reden und versuchen, dann eine Lösung zu finden. Ich darf mich bedanken bei Ihnen für die Geduld zuzuhören. Ich habe hier eine Reihe von Kollegen, die ich jetzt nicht vorlesen werde, mit denen wir in den vergangenen Jahren das Problem sozusagen enger diskutiert haben. Und die Gruppe der Kollegen und Kolleginnen, die wächst. Das ist das Schöne an unserer Aktivität. Ganz herzlichen Dank.
Das war der Geophysiker Karl-Heinz Glasmeier über Weltraumschrott und nachhaltige Raumfahrt. Er hat seinen Vortrag am 18. Februar 2026 in Halle an der Saale gehalten. Veranstalter war die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.